das für ein wunderbares Privileg, wenn für jemanden gebetet wird, wenn hier so viele Leute heute Morgen sitzen, die alle darauf gespannt sind, zu hören, was man zu sagen hat. Also das ist ein ganz großes Privileg eines Verkündigers, vor allem wie jemanden wie mich, der viel redet, ne, im Gespräch, dann gehen die Leute schon mal so, oh Jochen, jetzt ist er wieder am Predigen, aber so am Sonntagmorgen, ne, das ist toll. Toll, dass ihr heute Morgen bereit seid, euch auf das einzulassen, was Gott uns auch durch diese Verkündigung, durch die Predigt vielleicht schenken will. Und das ist ja immer wieder auch diese Erwartung, etwas, was man überhaupt nicht machen kann, was man nicht in der Hand hat, dass durch menschliche Verkündigung, dass durch menschliche Worte Gott selbst redet. Das ist etwas, wo ich immer wieder drüber staune. Da ist ein taubstummer Mensch. Ein Mensch, der nicht hören kann. Und weil er nicht hören kann, deshalb kann er es auch nicht lernen zu sprechen, weil ohne Gehör, ohne Hören, ohne dass ich Worte, dass ich Sätze, dass ich irgendetwas verstehen kann, bleibe ich auch sprachunfähig. Dann kann ich mich auch nicht mitteilen. Und dieser Mensch damals, der litt also darunter, dass er taub war, dass er stumm war und dass er in dieser Situation völlig isoliert gewesen ist. Vielleicht konnte er sich durch wenige Gesten mitteilen, aber auch selbst das muss auf einem ganz niedrigen Niveau gewesen sein, weil er ja überhaupt keine Worte hatte, weil er nichts hatte, womit er Gegenstände, womit er die Dinge in seiner Welt irgendwie benennen konnte. Ich weiß nicht, ob jemand von uns sich so eine Art der Isolation überhaupt vorstellen kann. Wenn wir mit einer ganz geringen Behinderung oder mit irgendetwas konfrontiert sind, wo unsere Sinne etwas eingeschränkt sind, das ist für uns schon ein riesengroßes Problem. Damals gab es keine Gebärdensprache, damals gab es keine Schulungen für solche Menschen. Es gab keine Möglichkeit, solchen Menschen so zu helfen, dass sie irgendwie mit ihrer Behinderung hätten leben können. Und immer wenn ich diese Geschichte hier aus Markus 7 lese, dann fällt mir noch eine ganz andere Person ein, die da noch eine Stufe härter betroffen gewesen ist. Vielleicht haben einige von uns schon einmal von der Schriftstellerin Helen Keller gehört. Helen Keller, 1880 geboren, sie war taub und sie war blind. Sie konnte nicht sehen und sie konnte nicht hören. Jetzt habe ich gerade gesagt, sie war Schriftstellerin. Wie geht das? Dieses Mädchen als kleines Kind, als junges Mädchen war völlig isoliert. Keiner hatte einen Zugang zu ihr. Sie hat mehr oder weniger, ja, man muss fast sagen, wie ein wildes Tier sich benommen. Weil man ihr fast nichts nahe beibringen konnte. Und dann gab es immer wieder wechselnde Lehrerinnen, Erzieherinnen, die versucht haben, mit diesem Kind zu arbeiten. Und man hielt dieses Kind für stumpfsinnig. Also das Kind hat auch keinen Zugang, das ist auch im Gehirn geschädigt. Aber dann hat eine Erzieherin angefangen und hat gesagt, ich will versuchen, mit diesem Kind zu kommunizieren. Und dann hat sie das über den Tastsinn gemacht. Und dann ist sie hergegangen und hat immer wieder in ihre Hände die Buchstaben der Worte eingezeichnet. Und das hat über einen langen Zeitraum gedauert. Und eines Tages macht es bei der Helen auf einmal Klick. Da öffnet sich was. Als sie ihre Hände unter kaltem Wasser hat und die Erzieherin sie immer mit dem Wasser in Berührung bringt und dann ihr sofort die Buchstaben für Wasser in die Hand hineinzeichnet, auf einmal stellt sich bei diesem Mädchen die Verbindung her. Das, was ich in die Hand hineingemalt bekomme, das soll das Wasser sein, das ich fühle. Und auf einmal öffnete sich für Helen Keller ein Fenster und sie wollte die Namen für alle Dinge entdecken, die es in ihrer Welt gab. Sie hatte einen Schlüssel gefunden, wie ein Zugang mit ihrer Außenwelt, die Außenwelt zur Innenwelt möglich war. Und auf einmal stellte man fest, das Kind ist hochintelligent. Sie hat dann hinterher die Gebärdensprache gelernt. Sie hat die Blindenschrift gelernt, diese Barillschrift, damit man lesen konnte. Sie hat hinterher Vorträge gehalten. Sie ist überall durchs ganze Land gereist. In Amerika, sie ist auch nach England gekommen. Und sie hat sich dafür eingesetzt, dass Gehörlosen und auch Blinden, dass solchen Menschen mit Behinderungen durch die entsprechenden Angebote geholfen werden kann. Da war also doch ein Zugang da. Doch ein Zugang da bei dieser Frau. Hier dieser taubstumme Mensch. Er hört nichts, er kann nicht reden. Aber wir haben in unserem Text gelesen, dass in diesem Text es eine geografische Angabe gibt. Und das ist immer wichtig, wenn man einen biblischen Text liest. Und es gibt dort in einem Text geografische Angaben, dass man diese geografischen Angaben nicht einfach überliest. Das heißt hier, und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyros, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Das eigentliche Wirkungsgebiet von Jesus ist am See Genezareth am Galiläischen Meer gewesen. Und dort hat er vor allem die Orte aufgesucht, in denen hauptsächlich sich jüdische Bevölkerung aufgehalten hat. Kapernaum, nicht ganz am See Genezareth, also See Genezareth, Nazareth und die anderen Orte, Bethsaida. Das waren alles Orte mit überwiegend jüdischer Bevölkerung. Aber weil sich in diesen Orten so stark der Widerstand der Frommen geregt hat, weil es dort Gegner gab, die schon geplant haben, Jesus aus dem Weg zu schaffen, deswegen hat sich Jesus immer wieder in heidnische Gebiete zurückgezogen. Tyros, Phönizien. Und dann ist er von Tyros in das Gebiet der 10 Städte gegangen, Dekapolis. Und auch dieses Gebiet mit überwiegend hellenistischer Bevölkerung, das waren Städte, die bewusst sich vom jüdischen Einfluss lösen wollten. Und die haben sich freiwillig unter römische Besatzung begeben. Freiwillig unter römische Herrschaft gegeben. Sie gehörten zur syrischen römischen Provinz. So dass die Nachfolger Königs Herodes, seine Söhne, die sich dann dieses Reich dort, dieses Gebiet aufgeteilt haben, dort keinen Einfluss haben. Aber das Interessante ist, dass Jesus hier im heidnischen Gebiet ist. Und dann heißt es in unserem Text so wunderbar, und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er seine Hand auf sie lege. Wisst ihr, in Nazareth, an dem Ort, wo Jesus groß geworden ist, da wollte man Jesus den Hang hinunterstürzen. Und hier, in diesem heidnischen Gebiet, in Dekapolis, im Gebiet der 10 Städte, da kommen diese Menschen, die doch von der Bibel, von dem Wort Gottes überhaupt kaum was wissen, nichts kennen. Aber sie haben miterlebt, sie haben erfahren, dass Gott durch Jesus handelt. Und sie bringen diesen taubstummen Menschen zu Jesus. Sie erwarten, dass Gott durch Jesus an diesem Menschen handelt. Und das ist manchmal das Erstaunliche, das ganz Erstaunliche, dass manchmal so die Superfrommen Jesus ganz wenig zutrauen, in Gegnerschaft zu ihm sind, dann genau wissen, was Jesus tun darf und was er nicht tun darf. Aber dass hier im heidnischen Gebiet Menschen offen sind, dass sie durch Jesus das Wirken Gottes erleben und erfahren können. Und Jesus, und wisst ihr, das ist für mich immer, und ich wiederhole mich da und ich wiederhole mich gerne, für mich ist das immer so zentral wichtig zu verstehen. Wenn uns berichtet wird, wie Jesus Menschen begegnet, dann sehen wir Gott selbst am Handeln. Dann ist es der dreieinige Gott, der in Person, menschlich, körperlich am Werk ist. Das ist ja das Wunder. Das, was wir glauben, dass da nicht nur einfach ein Mensch, ein Zauberer oder ein Wunderheiler unterwegs ist, wie es viele auch zu der damaligen Zeit gab, sondern dass es Gott selbst ist, der in der Person Jesu am Werk ist, handelt. Es lohnt sich immer wieder auf Jesus zu sehen. Es lohnt sich, auf Jesus zu sehen. Es lohnt sich, dabei zu sein, zu sozusagen in diese Szene, in diese Situation, die uns hier im Markus-Evangelium mit wenigen Strichen, mit wenigen Worten berichtet wird. Es lohnt sich, da hineinzugehen, hineinzutauchen. Weil da sehe ich meinen Gott, an den ich glaube, dem ich mich anvertrauen darf, da sehe ich, wie er am Werk ist. Und dann heißt es hier, und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren, spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Ephata, das heißt, tut dich auf. Also das alles ist ein bisschen merkwürdig. Alles ein bisschen merkwürdig. Die hatten die Leute gesagt, er soll mal seine Hand auf ihn legen. Und dann macht Jesus hier die Nummer. Nimmt ihn auf die Seite. Ja, warum nimmt er ihn auf die Seite? Es gab so in meiner Jugendzeit so pfingstliche Prediger, die haben auf großen Bühnen riesige Heilungsveranstaltungen gemacht. Da ging die Post ab. Ich weiß nicht, wie viele da wirklich gesund geworden sind. Jesus nimmt diesen Menschen beiseite. Er nimmt ihn beiseite. Ist hier irgendwas kaputt? So, Störungen haben Vorrang. Okay, Jesus nimmt diesen Mann beiseite. Hier, weißt du was, ich kann das auch abziehen und dann... Da spricht man übers Hören und dann hat man hier so einen Stress mit dem Mikrofon. Ne? auf jeden Fall, Jesus nimmt diesen Mann beiseite. Er nimmt ihn beiseite und das finde ich so wunderbar. Es geht jetzt einfach mal nicht um die Masse. Es geht um diesen Menschen. Und Jesus geht auf die Ebene dieses Menschen. Er geht auf die Ebene dieses Menschen. Weil das Einzige, was dieser Mensch verstehen konnte, waren Berührungen. Das waren Berührungen, dass man mit ihm in Kontakt tritt, dass auf einmal eine Kommunikation stattfindet. Da wird der ganze Körpereinsatz eingebracht, da wird gespuckt, da wird gefühlt, da wird gespürt. Damit dieser Mensch erlebt, ich erfahre die Zuwendung Gottes leiblich. Und dieser Mensch erlebt, dass Gott an ihm wirkt und handelt. Und Jesus, der Sohn Gottes, beugt sich hinunter zu diesem Menschen und begibt sich auf seine Ebene. Tritt mit ihm in Kontakt. Spricht dieses Wort. Und damit er, der Taubstumme, auch mitbekommt, hier passiert was, wird nochmal ordentlich geseufzt, wird auch nochmal so ordentlich so eine Gestik gemacht. Das hätte Jesus ja alles gar nicht gebraucht. Er tut es, damit dieser Mann merkt, Gott handelt hier. Gott will man mir etwas tun. Und der Mann wird geöffnet. Sein Ohr wird geöffnet. Und indem sein Ohr geöffnet wird, wird auch sein Mund geöffnet, wird ihm Sprache gegeben. Er wird hörfähig und er wird sprachfähig, weil das zusammengehört. Wer, ohne dass ich hörfähig bin, bin ich auch nicht sprachfähig. Weil wenn ich nicht höre, rede ich meistens vorbei. Wenn ich nicht wirklich zuhöre und nicht wirklich hören kann, dann rede ich in allermeisten Fällen auch einfach schlichtweg an meinem Gegenüber einfach dran vorbei. Aber wisst ihr, es geht hier nicht nur um ein medizinisches Wunder, so wunderbar das ist, sondern es geht hier um etwas viel, viel Tieferes. Es geht darum, und noch einmal, wir befinden uns in einem heidnischen Gebiet. Und wisst ihr, für die frommen Leute in Israel, ob das in Judäa oder in Galiläa war, da waren die Heiden die Menschen, die von Gott nichts wissen können, deren Verstand verfinstert ist, für die es überhaupt keinen Zugang gibt, die so weit weg von Gott sind, so weit weg von der Offenbarung Gottes sind, so weit weg vom Wort Gottes sind, dass sie einfach verloren sind. Die kann man abschreiben. Da braucht man gar nichts sich drum zu kümmern. Aber das Interessante ist, auch wenn manche Fromme so denken, genau dort geht Jesus hin. Genau dort geht Jesus hin und genau dort wird einem Menschen das Hören eröffnet, dass er für die Anrede Gottes befähigt wird. Dass Gott mit ihm reden kann, dass Gott mit ihm sprechen kann, dass er das Wort Gottes hören kann. Und so steht dieser Taubstumme oder dieser Geheilte für alle Menschen, auch für die, die vielleicht Ohren haben, aber die für das Wort Gottes nicht zugänglich sind. Es ist nämlich ein Wunder. Es ist immer ein Wunder, wenn wir Gott hören, dass er in unser Leben hineinredet.
dass er mit uns spricht. Das ist ein Wunder und das sollten wir niemals selbstverständlich nehmen. Niemals selbstverständlich nehmen, dass Gott mit uns in Kontakt tretet, dass er sich vernehmbar macht, dass er in mein Leben hineinredet, dass er mich zur Umkehr ruft, dass er mir die Augen öffnet für seine Realität, für seine Gegenwart, dass ich auf einmal erleben darf, Gott ist real. Die Realität ist Gottes, ist nicht nur etwas, was ich mir einbilde, sondern das ist eine Realität, eine geschenkte Realität, dass ich für Gott ansprechbar bin. Und das ist hier das große Wunder, dass das Gott schenkt. Und wisst ihr, was hätte dieser Taubstumme denn alleine tun können für sich? In seiner Situation. Hätte der irgendwas machen können? Hätte der irgendwas erlernen können? Hätte der irgendetwas tun können? Nichts. Rein gar nichts. Doch. Er konnte sich etwas gefallen lassen. In dem Film von Helen Keller, es gibt einen ganz alten Spielfilm, googelt das mal bei YouTube. Da gibt es einen ganz alten Film, die Helen Keller, die hat sich am Anfang gesträubt, wer weiß wie. Die wollte nicht. Und was die Erzieherin alles getan hat, bis das Kind zugelassen hat, dass mit ihr kommuniziert wurde. Der Taubstumme lässt sich das gefallen. Er lässt es sich gefallen, er nimmt diese passive Haltung ein. Er lässt es sich gefallen, dass Gott an ihm handelt, dass Gott an ihm wirkt und dadurch geschieht das geöffnet werden. Und wisst ihr, für mich ist das manchmal die große Frage, eine der allergrößten Fragen, die ich habe und die viele in unserem Land haben. Warum öffnen sich so wenige Menschen für Gott? Das manchmal macht uns das doch auch Not. Wir haben den Eindruck, dass so wenig Menschen für Gott sich öffnen. Und dann lese ich diese Geschichte und dann merke ich, es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Und wir dürfen nicht nachlassen, Menschen einfach vor Gott zu bringen, zu Jesus zu bringen und sie nicht abzuschreiben, auch wenn sie nicht hier in unserem frommen Betrieb landen. Sondern wir dürfen Gott zutrauen, dass das Wunder, was damals im Gebiet der 10 Städte geschehen ist, dass das heute immer wieder und immer wieder geschieht, dass Menschen für die Anrede Gottes geöffnet werden und dass sie hören, dass Gott mit ihnen in Kontakt tritt und dass dadurch das Leben von Menschen verändert wird. Aber jetzt frage ich uns einmal, wie hören wir das Reden Gottes in unserem Leben? Wir sind als Menschen nicht automatisch dazu befähigt, den Anruf Gottes zu hören. Und wisst ihr, wir sind alle einem gewaltigen Stimmengewirr ausgesetzt. Einem gewaltigen Stimmengewirr in unserer heutigen Zeit. Was alles auf uns einströmt und was wir alles hören und selbst im frommen Betrieb, was da alles über den Äther rauscht, was alles im Internet unterwegs ist, was man alles hören kann. Und der eine sagt dies und der andere sagt das. Und man wird manchmal völlig verrückt. Auch im christlich-theologischen Bereich, da kann man zu jeder Sache kann man immer zig unterschiedliche Meinungen hören. Die Frage ist in diesem Stimmengewirr, wie können wir wirklich die Stimme Gottes hören, dass Jesus in unser Leben durch seinen Geist hineinreden kann, dass wir also anredfähig werden, dass Gott uns anreden kann und dass er in unser Leben hineinreden kann. Und da gibt es etwas, das ist eine Sache, die ich immer wieder auch bei mir selbst feststelle. Auch wenn ich mich oft mit Gottes Wort beschäftige, auch wenn ich mir manches anhöre, jeder von uns hört selektiv. Und manchmal gibt es auch manche Sachen, die wollen wir gar nicht hören. Die wollen wir gar nicht hören. Da sind wir total für verschlossen. Alles, was unsere eigene Überzeugung und unsere eigene Meinung nicht bestätigt, da tun wir uns besonders schwer mit. Also das ist so, das ist bei mir. Es gibt so, und dann gibt es noch so schwache Punkte. So schwache Punkte in unserem Leben, die wollen wir auch nicht hören. Die wollen wir nicht hören. Denk mal darüber nach in deinem Leben, was es für Punkte gibt, die du am liebsten nicht hören willst. Überleg mal Punkte in deinem Leben, auf die du niemals angesprochen werden willst. Und die du mit aller Gewalt von dir weisen wirst, wenn dich jemand darauf anspricht oder ansprechen sollte. Es gibt Dinge in unserem Leben, auf die wollen wir nicht angesprochen werden. Da gibt es vielleicht manchmal so eine ganz heile Welt, die ich mir gebaut habe, in meiner Familie. Da ist so eine wunderschöne heile Welt. Und da darf keiner dran rütteln. Da darf keiner dran kratzen. Und da darf mich auch keiner mal drauf ansprechen, wenn irgendwas Kritisches da sein könnte. Oder da gibt es andere Punkte in unserem Leben. Und ich weiß, Menschen sind auch manchmal relativ unsensibel. Aber Jesus darf mich ansprechen. Jesus darf mich auch auf meine wunden Punkte in meinem Leben ansprechen. Er darf mir die Wahrheit über mich selbst, er darf mir seine Wahrheit über mich, auch das, was mir nicht gefällt, das darf Jesus mir sagen. Wisst ihr, warum Jesus mir das sagen darf? Weil ich darauf vertraue, dass er mich liebt. Weil ich 100% darauf vertraue, dass er mich liebt. Und wenn jemand mich liebt, dem gestatte ich es auch, mir zu sagen, die Wahrheit zu sagen. Und deswegen, für dieses Reden Gottes in unserem Leben sich zu öffnen, dass Gott uns das schenkt, ist, wenn wir in dieses Vertrauen hineinkommen, hineinwachsen, dass Jesus wirklich ehrlich mit uns reden kann, dass Jesus auch mal die wunden Punkte in unserem Leben aufdecken darf, weil er es in Liebe tut und weil er es niemals tut, um uns fertig zu machen, sondern weil er es immer nur tut, um uns zu heilen, um uns anzusprechen. Jesus hat die Macht zu öffnen, die Ohren und die Herzen zu öffnen. Aber, und das muss auch gesagt sein, in Psalm 95, Vers 7 heißt es, Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Und ich habe lange über das Wort verstocket nachgedacht. Ich habe gedacht, was bedeutet dieses Wort verstocket? Ich habe in kein Wörterbuch nachgeschaut. Aber ich stelle mir das so vor, verstocket, das hat ja was mit dem Stock zu tun. Wenn du so einen Zaun machst, so einen Durchgang dicht machst, wenn du sozusagen das verrammelst, wenn du da so mit engen Stöcken so wie so einen Zaun machst oder wo du dich verhärtest. Gott öffnet uns, aber nicht gegen unseren Willen. Und als Jesus gerade zu den Frommen, bei seinen eigenen Leuten, bei seiner eigenen Familie, ist Jesus immer wieder, das lesen wir immer wieder in den Evangelien, wo Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der hört. Also du hast Ohren geschenkt bekommen. Und vielleicht ist es so, dass es in bestimmten Situationen deines Lebens du vom Wort Gottes getroffen wirst, dass Gott dich persönlich anredet. Und da geht es nicht immer darum, dass du nur Bestätigung bekommst. Bestätigung ist gut. Ich habe gern Bestätigung. Aber es geht vielleicht auch manchmal darum, dass Gott dir etwas sagen will, wo er Veränderung sich in deinem Leben wünscht. Und da gibt es ein Momentum in uns, wo wir dicht machen können oder wo wir auch dieses Öffnen zulassen können. Ich kann das nicht beschreiben. Ich glaube, jeder von uns kennt das ein Stück weit in sich. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Es wäre ja schön, wenn alles so einfach über uns kommt. Nein, Jesus nimmt unseren Willen ernst. Er nimmt unseren Willen ernst, weil er uns als echte Person, als echtes Gegenüber haben will, nicht als Marionette, nicht als irgendjemand, der uns irgendwas überstülpt, was überhaupt nicht zu uns gehört. Der will uns auch nicht einfach umpolen und programmieren, wie KI das vielleicht heute macht. Ich habe ja schon mal das Beispiel genannt beim chinesischen Restaurant, da kommt dieser Roboter, der gibt immer nur die Töne von sich, die man vorher eingegeben hat. Nein, 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 Jesus will ein echtes Gegenüber, er will eine echte Kommunikation mit uns, ein echtes Gespräch, echte Begegnung, echte Gemeinschaft. Und da dürfen wir uns öffnen lassen. Da dürfen wir uns von ihm öffnen lassen. Es zulassen, dass wir hörfähig werden. Dass wir auf Empfang gehen. Und das ist nicht nur immer unser schlechtes Gewissen. Bei manchen, da könnte man jetzt mal eine ganze Session drüber machen. Wer hat schon mal die vier Seiten einer Nachricht gehört? Ne, so einige, können wir mal hier einen Abend ein kleines Kommunikationsseminar machen. Es gibt manche Leute, die hören immer mit einem schlechten Gewissen und es gibt andere Leute, die hören immer nur alles positiv. Also jeder hört so ein bisschen selektiv. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wirklich ernsthaft herauszufinden, was Jesus mir durch sein Wort in mein Leben hineinreden will. Und das ist auch manchmal etwas, was auch einen längeren Prozess bedauert. Zum Schluss noch eine Gedanke, die Zeit ist vorgeschritten. Und jetzt kommt am Ende noch was ganz Merkwürdiges. Normalerweise hätte man doch sagen sollen, so, ich habe an dir gehandelt, jetzt geh mal überall herum und bezeuge mich. Wir sollen doch Zeugen für Jesus sein, ne? Sollen wir doch sein, Zeugen für Jesus. Hier heißt es, und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. War das jetzt bei Jesus ein psychologischer Trick? Nämlich, dann steht ja schon die Begründung, je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Ich kann nur über diesen Satz spekulieren. Ich weiß nicht, warum Jesus darüber diesen Menschen diese Zurückhaltung auferlegt hat. Ich kann es mir nur so deuten, dass Jesus kein Public Relation wollte, dass Jesus nicht irgendwie hier eine Sensationssache starten wollte. Aber was Gott immer will, ist, dass Menschen sprachfähig werden. Dass Menschen fähig werden, über das zu reden, was Gott tut. Und dann heißt es, und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen macht er redet. Er hat alles wohlgemacht. Dass wir bezeugen dürfen, wo Gott uns angesprochen hat, wo wir Gottes Reden in unserem Leben gehört haben, wo es uns verändert und wo dann auf einmal aus uns heraus dieses Bekenntnis bricht, sich Bahn macht. Er hat alles wohlgemacht. Ist das nicht wunderbar, dass Gott Menschen sprachfähig macht, dass sie nicht mehr über sich selbst reden müssen, was sie alles Tolles tun und leisten, sondern dass sie darüber reden dürfen. Und das ist das Allerschönste, wenn wir darüber reden dürfen, was Gott tut, wie Gott handelt. Von dem Taubstummen heißt es, und er redete richtig. Er konnte das Richtige sagen, er konnte die Wahrheit sagen, weil er davon von Gott befähigt worden ist. Und wir müssen nicht darüber reden, was wir tun und auch nicht darüber sprechen, was andere tun oder nicht tun, sondern wir dürfen das bekennen und weitergeben, was Gott tut. Und das ist Gnade, wenn das geschieht, in deinen, in meinen und in unserem Leben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir verneigen uns dazu. Unser Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du uns in Jesus, in deinem Sohn zeigst, wer du bist und wie du an uns handelst. Hab Dank, Herr, dass du uns öffnest durch deinen Heiligen Geist, dass wir deine Stimme in deinem Wort hören, dass du mit uns in Kontakt trittst, dass du uns anredest, dass wir Angeredete von dir sein dürfen, weil du uns so ernst und so wichtig nimmst. Herr, darüber können wir nur staunen und wir danken dir dafür. Herr, öffne unser Innerstes, dass wir es aushalten, dass du uns auch die Wahrheit über uns selbst sagen kannst, dass wir bereit sind, dass du ehrlich werden kannst zu uns. Herr, hilf du uns, dass wir das hören, was du in unserem Leben gestalten und verändern willst, wo du uns heil machen willst. Und Herr, gib uns dieses Vertrauen in unser Herz hinein, dass es bei dir keine hoffnungslosen Fälle gibt. Du hast die Macht, Menschen zu öffnen. Und dafür wollen wir dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Amen.